Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man kann es kaum fassen. Die Fastenzeit hat ein Ende. Und nicht nur das Fasten, sondern auch die Betrachtung von Jesus, wie er gelitten hat am Kreuz. Und wir stehen ein wenig, ja fast ungläubig da. Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Mitten in der Nacht, das Evangelium berichtet von keinem einzigen Zeugen, möglicherweise die Soldaten. Auf manchen Bildern werden sie schlafend dargestellt oder nur erschreckt. Keiner hat es berichtet, wie das denn geschehen sein mag. Wir malen es uns aus, auch in der Kunstgeschichte mit Gräbern, meistens ein Sarg, der geöffnet ist. In Wirklichkeit war es ja ein Steingrab, das von der Seite her begehbar war. Was mag da vorgegangen sein? Und manche, ja viele unserer Zeitgenossen und vielleicht auch ein wenig wir selber, fragen uns, ja, was war denn das? Was ist denn da passiert? Ist es vielleicht nicht doch eher nur ein Bild, ein Mythos, der uns irgendwie aufschließen will, was innerlich im Menschen passieren soll, wie ein Beispiel, das sich in uns dann auch wieder wiederholen sollte? Dann wäre das Christentum nicht entstanden, wenn es nur ein Mythos wäre, nur eine symbolische Erzählung. Niemand konnte auf diese Idee kommen, dass er von den Toten aufersteht, dass das Grab leer ist. Unglaublich, was dort berichtet wird. Und doch, in diesem Augenblick war die Kirche geboren. Christus hat das Leben ergriffen. Und in einer Situation, in der alle, die zu ihm gehört haben, fast alle, ganz und gar verwirrt und sogar weggelaufen waren. Unter dem Kreuz waren allein geblieben Maria und Johannes und einige andere Frauen. Die Apostel, alle anderen, hatten die Flucht ergriffen. Wohl auch, weil sie in Lebensgefahr waren, wahrscheinlich mehr als die Frauen. Und doch, ganz anders muss es in den Herzen derer ausgeschaut haben, die zu ihm gehören. Und so erzählt dann auch die kirchliche Tradition, es ist eine Tradition, es steht nicht in der Bibel, dass sie lange gebraucht haben, um dieses Trauma, Jesus dort sterben sehen zu haben, um davon geheilt, getröstet zu werden. Es gibt eine sehr schöne Betrachtung, ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch in einer der Osterpredigten erwähnt, die im Mittelalter üblich war. Ignatius von Loyola, sehr viel später, zu Beginn der Neuzeit, kennt sie ebenfalls und legt sie uns vor als einzige nicht-biblische Betrachtung in seinen Exerzitien, als am Ostermorgen, so berichtet er dort, Jesus als erstes zu seiner Mutter gegangen wäre. Und er hätte lange, lange bei ihr bleiben müssen, um sie zu trösten, um dieses furchtbare Ereignis, das in ihre Seele wie eingebrannt war, zu trösten, dass die Osterfreude hindurchbrechen konnte. Und so dürfen auch wir Zeit brauchen, jetzt an Ostern, um zu begreifen, was das denn heißt, aber auch in allem, was in unserem Leben dunkel ist, was vielleicht tief und schwer verwundet ist, ja auch traumatisiert sein mag. Es darf Zeit brauchen, die der Herr nimmt, um uns langsam immer mehr zu trösten. Zu trösten mit einem Trost, der mehr ist als ein Mythos, der mehr ist als eine vage Hoffnung, der auch mehr ist, als wir Menschen uns in der größten Liebe, die wir uns zu geben fähig wären, schenken könnten. Was Christus uns schenkt, den Trost, den er uns bringt, den bringt er als der Auferstandene. Als der Auferstandene, der uns ganz nahe kommt in unser alltägliches Leben. Wir haben ein wenig gehört hier von den ersten Jüngern und Jüngerinnen, auch den Frauen, die dort standen und ihn gesucht haben. Eigentlich haben sie gesucht den, den sie verloren hatten, den Leichnam, und wollten ihn einbalsamieren. Sie wollten sozusagen konservieren ihre Erinnerungen an ihn. Die Hoffnung, dass er aufersteht, hatten sie wohl kaum, wie sie dort ans Grab gekommen waren. Und dann hören sie, dass sie ihm vorausgehen sollen und können es wohl kaum glauben. Vielleicht ein wenig gestolpert sind sie und losgegangen, und da begegnet ihnen der Herr selbst. Im Gehen begegnet ihnen der Herr. Im Gehen werden sie zu verkünden. Und so ist es auch bei uns, liebe Brüder und Schwestern. Im Gehen begegnen wir dem Herrn. Im Gehen in unserem Leben, Schritt für Schritt, begegnen wir dem Herrn immer neu und immer tiefer. Und so verkünden wir ihn nicht sozusagen als eine feste Botschaft, die wir jetzt zum anderen tragen, sondern wir gehen mit dem Herrn. Und unter dem Gehen unseres Lebenslaufes, wird uns der Herr immer neu und immer tiefer begegnen. Und wir werden ihn immer neu und immer tiefer verkünden können. Auf Latein, euntes docite, omnes gentes. Dieser Spruch steht auf dem Ambo in unserem Dom. Und dort heißt es eben nicht, auf Latein, nicht geht und verkündet, sondern euntes, als Gehende, verkündet den Herrn. Durch unser Leben dürfen wir gehen, dem Herrn immer neu und immer tiefer begegnen und in diesem Gehen ihn verkünden. Und so soll unser Leben ein Zeugnis werden für die Menschen, dass wir an Christus glauben. Christus, der auferstanden ist, der uns hineingenommen hat in das Geheimnis seiner Auferstehung, indem er uns hineingetaucht hat in der Taufe. Diese Nacht ist der Ursprung der Taufe. Und so freuen wir uns ganz besonders, dass ein kleiner Katechumene unter uns ist, der nur Englisch spricht, ja noch nicht einmal das, aber bald wird er Englisch sprechen und auch Deutsch. We welcome you, Nelly, here in the middle of us. And it's our joy to celebrate with you that Jesus Christ and the Holy Father and the Holy Spirit will come to baptize you, to take you in his love. And he gave us his love from the cross. Eine große Freude für uns, great joy for us, that you agreed to give the sacrament of baptism to Nelly in this night. Thank you very much. Eine große Freude für uns und ich glaube, wir lernen dabei auch, dass der liebe Gott auch Englisch versteht, selbst hier, nicht nur Bayerisch und Deutsch. Wir feiern heute eine Osternacht, die etwas Besonderes an sich hat. Es ist uns vielleicht kaum bewusst. In der Christenheit wird Ostern zu verschiedenen Terminen gefeiert, weil wir im Laufe der Geschichte verschiedene Kalender angewendet haben, um den Ostertermin, den 15. Nissan, den es heute gar nicht mehr gibt, möglichst genau zu errechnen. In der westlichen Kirche, wie wir sie auch nennen können, das heißt in der katholischen und in weitgehend allen protestantischen Kirchen, auch der anglikanischen Kirche damit, ist es dieser eine Termin, den wir gemeinsam feiern. In der östlichen Kirche und auch in der orientalischen Kirche ist es ein anderer Termin, ein anderer Kalender. Und nur alle paar Jahre wieder, treffen diese beiden Termine zusammen. Und das ist in diesem Jahr so. Die ganze Christenheit feiert heute in dieser Nacht vereint, dass Christus aufersteht. Vielleicht wird es in ein paar Jahren auch einmal möglich sein. Viele beten dafür und hoffen und arbeiten daran, dass dieser Termin weltweit immer der einzige ist. In diesem Jahr ist es so. Aber noch etwas ist besonders am Kalendertag. Nicht nur die Christen feiern, sondern auch die Juden feiern Pessach heute. Und so kommt alles zusammen. Alle feiern, dass der Herr das Licht schenkt. Wir als Christen haben ihn gefunden in Christus, dem Messias, auf den das Volk, das heilige Volk gewartet hat und eigentlich immer noch wartet. In einer Sehnsucht und einer Hoffnung, die sie noch nicht in Christus erfüllt sehen, aber doch hoffen. Diese älteren Geschwister des Glaubens, wie sie Johannes der 23., meine ich, als erster genannt hat, diese älteren Geschwister, ohne die wir alle nicht glauben würden, denen wir unseren Glauben verdanken und die bis heute das auserwählte Volk sind. Auserwählt nicht, weil andere weniger wert wären, sondern weil durch sie das Licht von Christus in die Welt kommen sollte. Und so waren die ersten Christen alle Juden und haben das Pessach gefeiert. Im Laufe der Geschichte hat sich das leider ein wenig anders entwickelt. Und doch in großer Dankbarkeit, in geschwisterlicher Dankbarkeit, danken wir unseren älteren Geschwistern, dem jüdischen Volk, das so treu den Herrn erwartet hat. Und jetzt stehen wir hier in dieser Nacht und feiern Ostern. Und feiern, dass Christus durch den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Was hat er nun dort nur getan? Ist es einfach nur, dass er nicht mehr tot ist, dass er wieder lebt? Dann wäre es wie bei Lazarus, den Jesus kurz vor seinem Sterben auferweckt hat. Auch zwei andere hat er früher schon auferweckt, als ein Zeichen für die Macht Gottes, die eben nur Gott hat und die in ihm ist, weil er der Sohn Gottes ist. Nein, Jesus hat anderes vollbracht, als einfach wieder zu leben. Er hat den Tod besiegt. Und zwar zum einen freilich den irdischen Tod unseres Leibes, aber noch viel mehr und noch viel wichtiger den Tod der Seele. Der heilige Franziskus wird ihn nennen den zweiten Tod. Den Tod der Seele, der nicht kommt durch Krankheit, durch Altwerden, durch Unfälle, durch Unglücke. Den Tod der Seele, der einzig kommt, weil der Mensch selbst ihn wählt. In kleinen Häppchen manches Mal und immer mehr, so scheint es uns in manchen Lebensbiografien. Den Tod der Seele, den der Mensch wählt, indem er entscheidet, nicht zu lieben. Indem er entscheidet, nicht das zu tun, was Gott in unser Herz gegeben hat. In dieser Nacht feiern wir, dass Christus in der Lieblosigkeit der ganzen Welt, die er als Sohn Gottes getragen hat am Kreuz, dass er darin nicht untergegangen ist. Die Liebe ist nicht gestorben. Jesus ist in den Tod gegangen und hat unseren Tod der Seele, unseren inneren Tod. Und wenn wir es so sagen wollen, das, was uns unser Schicksal gewesen wäre, wenn er nicht gekommen wäre, er hat es auf sich genommen, damit kein Mensch mehr in der eigenen Lieblosigkeit zugrunde geht. Die Lieblosigkeit des anderen mir gegenüber, sie mag furchtbar sein. Und es gibt Menschen, wohl auch unter uns, die Furchtbares zu leiden hatten durch die Lieblosigkeit anderer. Liebe Brüder und Schwestern, noch furchtbarer ist die eigene Lieblosigkeit, die uns selbst den inneren Tod herbeiführen würde, wenn nicht der Herr da wäre und uns daraus errettet. Und wie tut er das? Ich habe gesagt, indem er es trägt am Kreuz und uns dann ganz einfach sagt, dass er uns verzeiht, dass er uns hineintaucht in das Leben, das seines ist, das nicht untergegangen ist am Kreuz und das offensichtlich geworden ist, offenbar in seiner Auferstehung. Und so sind wir alle, die wir getauft sind, getauft auf seinen Tod und in das Leben seiner Auferstehung hinein. Und so werden wir jetzt in wenigen Augenblicken Nelly taufen, hineintauchen in die Umarmung Jesu, die selbst der Tod nicht ändern kann, nicht beenden kann, und in das Leben Jesu des Auferstandenen. Liebe Brüder und Schwestern, bevor wir Nelly taufen, werden wir das Taufwasser segnen und dabei alle Heiligen anrufen. Wir werden alle anrufen, nicht alle namentlich, keine Sorge, das wären zu viele. Und am Ende sage ich dann oder singe ich dann, dass wir noch alle anrufen und da sind alle drin enthalten. Zum Zeichen, dass wir nicht alleine sind. Die wir hier sitzen, oder ich, der ich stehe, zu Christus. Weltweit alle Christen gehören zu Christus. Und Christus ist der Sohn Gottes, der alle Menschen liebt, auch die Nichtgetauften. Natürlich sollte er sie etwa nicht lieben. Und er freut sich in jedem Menschenherz, das auf seinen Wegen geht. Und in vielen Menschenherzen, die Christus noch nicht kennen, ihn nicht gefunden haben, ist sein Geist sehr, sehr am Wirken. Ja, oftmals, so wie mir scheint, zur Beschämung für uns Christen, die wir doch Christus kennen und die wir sehen, dass sein Geist in anderen Herzen, ohne die diesen Trost der Liebe Jesu nicht haben, so sehr am Leuchten und am Brennen ist. Wir werden jetzt feiern mit den Heiligen, die schon im Himmel sind, mit der ganzen Kirche, ja, mit der ganzen Menschheit, die auf dieses Licht wartet, ob sie es so ausdrückt oder nicht. Und wir werden dieses Wasser segnen, dass das Wasser der Taufe ist, mit dem Nelly getauft werden wird, und das dann in der Osterzeit hier vorne steht, sonst im Jahr weiter hinten, und dass jeder von uns mit nach Hause nehmen kann, um dort das Zeichen des Taufwassers zu haben und sich selbst oder andere, die Familie, damit bekreuzigen zu können. Wir wollen diese Taufe feiern. Und wenn wir Nelly getauft haben, werde ich Sie alle, die Sie getauft sind oder auch sich auf die Taufe vorbereiten oder vielleicht auch nur erwägen, sich taufen zu lassen, auch solche mögen vielleicht unter uns sein, dann werde ich Sie alle fragen, ob Sie dem Bösen widersagen wollen und ob Sie an Gott glauben wollen. Diese Fragen sind wichtig, sie sind nicht so dahingestellt. Das Gute ist kein Zufall, es ist ein Kampf. Wir ringen darum, das Gute zu tun. Und Gott will, dass wir dafür ringen, darum ringen und uns innerlich entscheiden. Und so werde ich Sie in dieser Nacht, in dieser Osternacht von Neuem, diese Tauffragen, werde ich Sie an Sie stellen und Sie dürfen sie beantworten, dass Sie dem Bösen widersagen und an Gott glauben wollen. Und danach werde ich, während die Orgel spielt, durch die Bänke gehen und sie mit dem Taufwasser besprengen, zur Erinnerung und zur Vertiefung unserer eigenen Taufe. Halten wir einen Augenblick inne, bevor wir uns dann, die Ministranten und die Familie von Nelly, hier auf die Seite zum Taufbrunnen begeben werden.